liebe Freunde, ich will ja nicht behaupten, dass das hier ein Kindergottesdienst ist, aber ist ja immerhin interessant, dass wir heute für Kinder sammeln und dass der Volkmar, wir sprechen uns ja vorher nicht ab, dass der Lieder für Kinder mitgebracht hat, ausgerechnet, wo einer unserer Mitarbeiter gestern auch ein Kind gekriegt hat. Ich meine, wenn hier so viel von Kindern die Rede ist, wird es ja wohl erlaubt sein, dass ich auch mal meinen Enkel begrüße. Hallo Robert, grüß dich. So, jetzt geht's los. Ich wollte ja eigentlich mit dem Daniel aufhören, denn bis jetzt, bis zum Kapitel 6, da ist das eine spannende Geschichte gewesen, die man schön erzählen konnte. Aber ab Kapitel 7 geht es nicht mehr um Geschichte, sondern um Gesichte, also um Visionen. Und die lassen sich nur nicht so leicht erzählen oder deuten. Vision heißt, dass einer etwas sieht, von Gott gezeigt bekommt, was vorher noch kein Mensch gesehen hat. Gott lässt den Daniel etwas sehen, und zwar die Zukunft sehen. Und weil wir Menschen bloß die Gegenwart kennen und die Vergangenheit, da können wir über die Zukunft ganz schwer sprechen. Wir brauchen da immer Vergleiche und Bilder. Wir können sie nicht beschreiben, wir können sie nur umschreiben. Und das macht nun der Prophet Daniel. Der redet in einer Bildersprache, die ganz schwer verständlich ist und über die man sehr lange nachdenken muss. Der redet zum Beispiel von Tieren, meint aber gar nicht Tiere. Die Frage ist eben, was ist nun damit gemeint? Also man muss lange drüber nachdenken. Und weil schon viele Menschen über dieses Kapitel 7 nachgedacht haben und weil da viel verrücktes Zeug gedacht worden ist, da habe ich mir gedacht, Hände weg von Daniel 7, predigst du über was anderes. Aber da hörte ich die Geschichte von dem Musikstudenten, der durch die Prüfung geflogen ist, weil er sich bei der 5. Symphonie von Beethoven, die Schicksalssymphonie, weil er sich da verspielt hat. Und als er aus der Musikschule rauskommt, muss er vorbei an so einer Statue, wo der Beethoven drauf sitzt. Und da geht er hin, streckt er die Zunge raus, sagt er, bi-bi-bi-bi. Das ist natürlich falsch, den Beethoven abzukanzeln, weil der schwer zu spielen ist. Und genauso falsch wäre es, wenn ich den Daniel 7 von der Kanzel abgesetzt hätte, weil schwer drüber zu predigen ist. Und deshalb rede ich also heute doch über Daniel und noch aus zwei weiteren Gründen. Erstens mal, dieses Kapitel, das hat für Jesus eine ganz entscheidende Bedeutung gehabt. Der hat sich nämlich nach diesem Kapitel genannt. Jesus hatte eine Eigenart. Wenn der von sich selber geredet hat, da hat er oft nicht gesagt, ich, Jesus, sage euch, sondern er hat gesagt, der Menschensohn. Mit dieser Bezeichnung, der Menschensohn, hat er immer sich selber gemeint. Also zum Beispiel Matthäus 24, wo er davon spricht, dass er am Ende der Welt wiederkommen wird. Da sagt er, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Dann werden heulen alle Geschlechter auf der Erde und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dieser Ausdruck Menschensohn, und nicht nur dieser Ausdruck, sondern der ganze Satz, den ich jetzt vorgelesen habe, den hat Jesus zitiert aus Daniel Kapitel 7. Und wenn Jesus diesen Ausdruck Menschensohn auf sich anwendet, dann wollte er damit sagen, der Menschensohn, von dem der Daniel, der hat 500 Jahre vor Jesus gelebt, von dem der geredet hat im Alten Testament, der bin ich. Ich bin der verheißene Messias. Also wenn dieses Kapitel für Jesus so eine wichtige Rolle gespielt hat, wollte ich es nicht unter den Tisch fallen lassen. Das war der erste Grund. Und der zweite, das ist zwar mit diesen verzwickten Bildern eine schwierige Sache, aber wenn es schwierig wird, ist es ja noch kein Grund, die Sache sein zu lassen. Ich käme mir ja schofel vor, wenn ich euch die Zukunft verschweigen würde, bloß weil es für mich schwer ist, darüber zu predigen. Also genug der Vorreden, auf wie geht's? Daniel 7 ist ein heißes Eisen, packen wir es an. Ich lese euch vor, Kapitel 7, Vers 2. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Da geht die Schwierigkeit schon los. Denn das gibt's ja gar nicht, vier Winde gleichzeitig. Gleichzeitig bläst der Wind nie aus allen vier Himmelsrichtungen. Nicht immer in den letzten Tagen, wo wir solchen Sturm gehabt haben. Er kommt ja meistens ungefähr aus einer. Also stellt euch das mal vor, wenn der Wind aus allen vier Richtungen käme, da müssten die an der Tagesschau den kleinen Pfeil, der die Windrichtung anzeigt, wie so ein Propeller sausen lassen. Aber was der Daniel hier sieht, das ist ja nicht die Tagesschau, sondern das ist die Zukunftsschau Gottes. Hier geht es nicht um Vorgänge in der Natur. Na, da weht der Wind tatsächlich immer nur aus einer Richtung. Da gibt es das nicht. sondern hier geht es um Vorgänge in der Geschichte der Menschheit. Und da gibt es das. Und wenn wir uns in unserer heutigen Welt mal umsehen, da sehen wir, wie sich das, was der Prophet Daniel damals gesehen hat in einer Vision, erfüllt vor unseren Augen. Und jede Tagesschau und jede Tageszeitung, die vermittelt uns das gleiche Bild, wie es Daniel vor 2500 Jahren gesehen hat. Wir sehen heute per Television die Erfüllung dieser Daniel. Denn in unserer Zeit, da pfeift ja nun der Wind tatsächlich aus allen vier Himmelsrichtungen gleichzeitig. Ost gegen West, West gegen Ost, das ist der sogenannte Ost-West-Konflikt. Und dann gibt es einen Konflikt, der ist noch viel schwieriger und komplizierter, das ist der Nord-Süd-Konflikt. Nord gegen Süd, Süd gegen Nord, Reich gegen Arm, Arm gegen Reich. Die hungernden Massen und Millionen der südlichen Erdhälfte wollen sich das nicht mehr gefallen lassen, dass sie zugucken müssen, wie wir immer fetter werden. Und die müssen verhungern. Es ist Kampf angesagt. Und jede Tagesschau und jede Tageszeitung, die vermittelt uns das gleiche Bild, wie es Daniel vor 2500 Jahren gesehen hat. Wir sehen heute per Television die Erfüllung dieser Daniel-Vision. Aus allen vier Himmelsrichtungen gleichzeitig gehen die Menschen gegeneinander los. Die Völkerwelt ist wie so ein aufbrausendes, aufgewühltes Meer, zerstritten, zerrissen, zerwühlt und immer am Rande von irgendwelchen Katastrophen. Für den Zustand der Völkerwelt, da gibt es kein treffenderes Bild als das, was der Daniel hier sieht. Der sieht die Völker der Erde wie so ein aufgewühltes Meer. Die Prophezeiung Daniels beginnt sich jetzt im 20. Jahrhundert zu erfüllen. Denn bis zum 19. Jahrhundert, da spielte sich das Leben der Menschen noch getrennt voneinander ab. Da machte sich jeder seine Katastrophen selber. Europa wusste nichts von Afrika, Afrika wusste nichts von Lateinamerika. Keiner wusste, was dort geschieht in einem anderen Erdteil. Wollte auch gar keiner wissen. Aber seit Anfang unseres Jahrhunderts, besonders seit dem Ersten Weltkrieg, da hat sich das alles geändert in der Welt. Jetzt gibt es keine einzelnen Seen mehr mit einzelnen Unwettern, sondern es gibt jetzt nur eine einzige Menschheit, die zusammengeflossen ist wie zu einem einzigen Meer mit einem gemeinsamen Schicksal. Und seitdem gibt es nun Weltkriege und Weltbanken und Weltwirtschaft und Weltwirtschaftskrisen und Weltpolitik und Weltarbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Alles hat weltweite Dimensionen gekriegt. Es gibt auf der Welt keinen ruhigen Dorfteich mehr, der abgeschlossen ist, sondern es gibt nur noch ein einziges großes Völkermeer. Ein Meer, auf dem wir alle fahren und dessen Wellen uns alle der Reihe nach überrollen. Die Sexwelle, die Pornowelle, die Drogenwelle, die Psychowelle, die Rockwelle, die Popwelle, in Karl-Marx-Stadt haben wir jetzt die Lesbenwelle. Eine folgt der anderen, eine zerstört die andere und zerstört dich mit. Denn die Welle, auf der du jetzt noch mitschwimmst, die ist morgen schon verflacht. Und dann überrollt dich, bevor du zur Besinnung gekommen bist, schon wieder die nächste. Und was früher wie so eine Insel im Meer gewesen ist, nämlich Ordnungen, also etwas, woran man sich halten konnte, was einem Halt gab, das gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Heute wird alles, aber auch alles grundsätzlich in Frage gestellt. Zum Beispiel die Ehe. Selbst die nettesten Leute sagen, ja wozu? Wozu soll ich heiraten? Warum brauche ich denn dieses Papier vom Standesamt? Wozu eine kirchliche Trauung? Nur damit du nicht untergehst im Chaos. Die Ehe, liebe Freunde, das ist eine gute Ordnung Gottes. Und weil es eine Ordnung Gottes ist, deswegen ist es schon mal was Gutes. Und in der Trauung, da will Gott dir seinen Segen schenken. Und das ist was ganz besonders Gutes. Und wenn du auf Gottes Ordnung und Segnung verzichtest, da verzichtest du auf das wichtigste Hilfsmittel, das dir helfen kann, deine Zweierbeziehung zusammenzuhalten, dass ihr nicht auseinanderdriftet in dieser chaotischen Zeit. Oder ein anderes Beispiel, die Kindererziehung. Früher war es ja ein Vorrecht der Mütter, dass sie ihre Kinder erziehen. Und heute stinkt das viele Mütter an. Und viele sagen, wie komme ich denn dazu, immer den Dreck zu machen? Dafür gibt es doch die Schule und den Hort und die Krippe und so. Warum soll ich die Kinder erziehen? Nur damit deine Kinder nicht absaufen im Chaos. Die Generation der Chaoten, die jetzt die Welt verrückt machen, die sind doch Das Ergebnis einer Generation von Müttern, die keine Zeit gehabt haben für ihre Kinder. Die Punker, die heute hier rumschwirren, die wissen doch selber nicht, warum sie so eine Wut in sich haben. Eine Wut, die bis zur Selbstzerstörung geht. Die Punker haben solche Wut, weil sie zu wenig geliebt worden sind. Und ich stimme mit den Punkern in einem Punkt überein. Diese Welt ist so kaputt und so erschreckend, dass einem die Haare zu Berge stehen können. Ich ziehe bloß aus diesem Zustand der Welt eine ganz andere Konsequenz wie die Punker. Zunächst möchte ich sagen, dass die Bibel uns über den Zustand dieser Welt jedenfalls nichts vormacht. Im Gegenteil, sie sagt uns nicht nur, dass es schlimm ist, sondern dass es sogar noch schlimmer wird. Machen wir weiter im Text, Vers 3 und Vers 4. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Es steigen also aus dem Meer der Geschichte vier Gestalten auf, fantastische Gestalten wie Tiere. Das erste sieht aus wie ein Löwe mit Flügeln. Ich deute das auf den aufkommenden Kapitalismus. Stark wie ein Löwe ist der Kapitalismus mal losgegangen und war beflügelt und hat die Menschen beschwingt. Die Menschen fühlten sich beflügelt von der Industrialisierung, von den Maschinen, von den Möglichkeiten. Die fingen im wahrsten Sinne des Wortes an zu fliegen, die hatten hochfliegende Pläne. Jetzt kommt die Welt in Ordnung, jetzt endlich ist das Glück der Menschheit machbar. Aber bald wurden die Flügel gestutzt, es entstand das hungernde Proletariat. Es kamen neue Sorgen über die Menschen, die Verelendung der Massen. Da versuchte der Kapitalismus, so ein menschliches Herz zu zeigen. Aber da bleibt trotzdem ein Tier, grausam für jeden, den er ausbeutet. Vers 5, und siehe ein anderes Tier, das zweite war gleich einem Bären. Und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Die nächste Gestalt ist also ein Bär. Der russische Bär schiebt sich in den Vordergrund der Weltgeschichte. Die Oktoberrevolution bricht aus. Aber nur auf der einen Seite kann er sich erheben, der Bär, so steht es hier. Auf der einen Seite bringt die Oktoberrevolution eine enorme Verbesserung für die armen Russen. Und auf der anderen Seite, da bleibt der russische Bär erdverhaftet, festgebunden an die Probleme dieser Erde. Er kann sie auch nicht lösen. Zum Beispiel die Trunksucht, die so tief verwurzelt ist in dem russischen Volk. Die im 19. Jahrhundert einen Mann wie Gogol gegeißelt hat und die im 20. Jahrhundert einen Mann wie Gorbatschow immer noch die gleiche Trunksucht bekämpfen muss. Weiter, Vers 6. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Aus dem Bär wird ein Panther, ein geschmeidiges Tier mit vier Flügeln, vier Köpfen. Ich deute das auf den Weltkommunismus, der sich blitzschnell ausgebreitet hat. Und die vier Köpfe, da erinnere ich mich noch ganz genau, die habe ich noch gesehen. Als die überall zu sehen waren, in meiner Jugend und in meiner Kinderzeit und Schulzeit, da haben die zu Millionen an allen Wänden überall gehangen, zu tausenden Plaketten und Plakaten. Das war Marx, Engels, Lenin, Stalin. Stalin war der Größte, der war vorne drauf zu sehen und Marx, Engels, Lenin waren bloß wie kleine Schatten hinter denen. Unter diesen vier Köpfen bin ich aufgewachsen. Du konntest nirgendwo hingucken, wo du die nicht gesehen hast. Unter diesem Zeichen ist der Kommunismus bis nach China vorgedrungen. Inzwischen ist dieses Zeichen von den vier Köpfen von der Bühne der Weltgeschichte verschwunden. Und die meisten von euch haben es nie gesehen und ihr kennt es schon gar nicht mehr. Wir wollen auch gar nicht weiter darüber sprechen. Es kommt das nächste Tier, Vers 7. Danach sah ich in dieser Vision und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne und fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb. Zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Das ist das Tier der Macht und der Gewalt. Vielleicht kennt ihr noch das Musical Hair, was die Hippie-Generation so begeistert hat. Da wird ja behauptet von den Hippies, dass unser Jahrhundert im Zeichen des Wassermanns steht. Und da heißt es dann, und Friede herrscht, auf dem Friede regiert die Planeten. Aber das Horoskop, das hat wie immer gelogen. Es ist nicht wahr, dass unsere Welt im Zeichen des Friedens steht, sondern sie steht im Zeichen des Terrors, der Angst, der Macht und der Gewaltkämpfe. Das Tier wird uns hier näher beschrieben, das Tier, in dessen Zeichen unsere Welt steht. Es ist bewaffnet bis an die Zähne. Das ist ausgerüstet mit 10 Hörnern, das ist mehr als einer zu seiner Verteidigung braucht. Das ist eine Demonstration der Macht, das ist das typische Bild der Abschreckungstheorie. Und das Wesen bzw. Unwesen der Abschreckungspolitik, das ist das, was der Daniel hier vor seinen Augen sieht. Und als er näher hinsieht, da fällt ihm auf, dass 3 von den Hörnern wieder weggenommen werden. 3 werden abgerüstet. Stellt euch vor, wie niedlich, wie rührend. Es ist doch nett. 3 werden abgerüstet, aber die anderen 7 bleiben. Und jedes von denen genügt, um die Erde in den Abgrund zu stoßen. Das ist natürlich nett, wenn hier und da mal ein paar Raketen wieder abgebaut werden. Das will ich nicht unterschätzen. Aber wenn die Experten schätzen, dass die verbleibenden Raketen genügen, um die Erde x-mal in die Luft zu sprengen, dann ist ein solcher kleiner Rüstungsfortschritt eben noch kein großer Fortschritt. Es heißt hier im Vers 8, dieses Horn, was anstelle der 3 da zum Vorschein kommt, das hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul. Das redete große Dinge. Das ist ja klar, Menschlichkeit muss sein. Es muss zumindest alles so aussehen wie nach Menschlichkeit. Und selbst die Androhung der totalen Vernichtung, selbst die Abschreckungstheorie, die wird noch damit begründet, dass es ja nur darum geht, die Menschheit zu retten. Obwohl doch jeder weiß, dass es, wenn es einen nächsten Krieg geben sollte, gar keine Menschheit mehr geben wird. Also auch nichts mehr zu verteidigen geben wird. Aber das muss der Menschheit eben unentwegt eingehämmert werden. Wir machen das alles nur, um euch zu retten. Und dazu hat das Tier nicht nur sowas wie Augen, sondern es hat eben auch ein Maul. Ein Maul, das große Dinge redet. Das ist das Nebelhorn der Propaganda. Das alles vernebelt, die Weltpresse, da kriegen wir ja die erstaunlichsten Dinge zu hören und zu lesen. Aber eins, Freunde, fällt auf. Die Weltanschauungen sind verschieden, die Weltsysteme sind verschieden, aber in einem Punkt sind sie sich alle gleich. Wenn es um die Rüstung geht, da haben sie alle das eine gleiche Argument, das gleicht sich wie ein Ei dem anderen. Nämlich jeder sagt, ich rüste, weil der andere rüstet. In diesem Punkt gleichen sie sich alle, ganz egal wie sie reden. Alle setzen ihre Hoffnung auf die Macht. Alle setzen ihre Macht durch mit Gewalt. Und alle versetzen dadurch alle in Angst. So, das ist der Zustand unserer Welt, so wie wir ihn vor Augen sehen und so wie ihn der Daniel damals gesehen hat. Es ist eine Welt zum Fürchten. Und uns bleiben jetzt 3 Fragen. Erstens, warum lässt Gott uns das alles sehen? Zweitens, warum lässt Gott das alles zu? Und drittens, worauf läuft das eigentlich alles hinaus? Frage Nummer 1, warum lässt Gott uns das alles sehen? Damit wir uns keine Illusion machen und die Wirklichkeit richtig einschätzen. Die Bibel bietet uns keinen naiven Fortschrittsoptimismus, als ob alles immer besser würde, sondern mit einem erschreckenden, nüchternen Realismus schreibt die Bibel davon, dass es immer verrückter und schlimmer wird. Die zweite Frage, warum lässt Gott das nun eigentlich alles zu, dass es in dieser Welt so durcheinander geht und dass wir solche Probleme haben? Auf diese Frage gibt die Bibel keine Antwort. Warum Gott das alles erlaubt, warum Gott auch seinen Gegnern erlaubt, dass sie die Christen so drangsalieren können in Christenverfolgung und sowas. Da sagt die Bibel uns keinen Grund. Da bleibt uns die Bibel, da bleibt Gott uns rätselhaft. Und das ist einer der Punkte, wo uns Gott am allerunverständlichsten und am allerrätselhaftesten ist. Aber auf die dritte Frage, nämlich worauf läuft denn das nun alles hinaus? Auf die dritte Frage, da gibt es eine Antwort. Die Antwort, die steht in der Bibel drin, an vielen Stellen, auch hier in Daniel 7. Die Bibel nennt uns exakt den Punkt, auf den die ganze Weltgeschichte hinläuft. Nämlich den Thron Gottes. Vers 9. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Freunde, der alte, ewige Gott, der vor urgrauen Zeiten die Welt und den Kosmos geschaffen hat, der sitzt noch im Regiment. Ich habe mal als kleiner Junge auf einer Schaukel gesessen. Und ihr wisst ja, wie das ist. Je höher man schaukelt, umso mehr Lebenslust hat man. Da kann man gar nicht anders als laut singen. Ich als kleiner Knöpf, ich war vielleicht 8 Jahre oder was weiß ich, ich habe also aus vollem Hals gesungen. Folgendes Lied habe ich da gesungen. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihr merkt schon an der Sprache, das ist ein Lied aus dem Gesangbuch. Das von Paul Gerhardt, das stammt aus dem 30-jährigen Krieg. Aber als ich es gesungen habe, laut rausgeplägt als kleiner Kerl, da kamen meine Eltern aus dem Haus geschossen und haben mir den Mund verboten und haben gesagt, bist du verrückt? Denn ich habe als Kind gelebt in der Zeit von Adolf Hitler, dem größten Führer unseres Volkes, und das war ja ein Anzweifeln seiner Führungsqualitäten, wenn da ein kleiner Junge singt, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Und das hätte meine Eltern Schweres kosten können, wenn ich solche Lieder öffentlich gesungen hätte. Ich habe das als kleines Kind schon gelernt. Gott sitzt im Regiment. Und ich habe dann den Hitler, den größten Feldherrn aller Zeiten, der war gerade größter Feldherrn aller Zeiten, als ich Kind war, den habe ich gehen sehen. Ich habe dann den Stalin, der war in meiner Jugendzeit der größte Feldherr aller Zeiten, den habe ich dann auch nochmal gehen sehen. Und das habe ich mit ziemlicher Gelassenheit gehen sehen. Weil ich mit Gott lebe, mit dem ewigen Gott, der da war und der ist und der sein wird. Mit dem Gott, der die Geschicke der Menschen in der Hand hat, der auf dem Thron sitzt, der die Macht hat und der am Ende der Tage Gericht halten wird. Vers 10. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Diese Millionen und Milliarden Menschen, die hier vor Gott stehen, das sind die, die die Tiere nicht angebetet haben, sondern die Gott angebetet haben und ihm die Ehre gegeben haben. Und deshalb sind sie jetzt bei Gott um seinen Thron versammelt. Und die Frage, um die sich jetzt für dich alles dreht, ist die Frage, wirst du auch mit da dabei sein? Willst du auch einmal vor dem Thron Gottes stehen? Ich jedenfalls, ich will. Und wenn sie alle vor dem Thron Gottes stehen, diese Millionen und Milliarden Menschen, da will ich dabei sein. Ich habe vor 2 Tagen das Grab meiner Eltern besucht und habe da vor dem Grab gestanden und da liegen sie nun alle beide da drin, in der kalten Erde, die nun ein Leben lang Jesus Christus nachgefolgt sind. Meine Mutter, die hat ihre Gesundheit riskiert in dem mörderischen Klima von Indien, um den Menschen dort die Botschaft zu bringen und ist daran kaputt gegangen. Mein Vater hat ein Leben lang die Botschaft von Christus gepredigt. Und nun liegen die beiden da an der Erde und warten dort auf den Tag der Auferstehung, wenn Christus kommt und sie rausholt. Und die Hoffnung von den beiden ist es ein Leben lang gewesen, dass sie einmal vor diesem Thron stehen werden. Und dort vor dem Thron Gottes, da will ich die beiden wieder treffen. Und ich hoffe, ich treffe euch dort auch wieder. Das ist das Ziel meines Lebens. Dort möchte ich hin. Wenn die Millionen Erlösten Gott zujubeln und das neue Lied singen. Und wenn sie einziehen in die Tore von Gottes Reich, wo es kein Leid mehr gibt und kein Tod. Und kein Geschrei und keine Folter und keine Angst. Und keine Krankheit, wo das alles vorbei ist. Da möchte ich dabei sein. Das ist das Ziel meines Lebens und die Aufgabe meines Lebens ist es, dich dazu einzuladen. Auch du sollst damit dabei sein und ich frage dich, möchtest du das? Dann komm doch. Dann bekehre dich, dann lass dein sündiges Leben und gib Christus dein Leben heute. Und stell dich heute noch auf Gottes Seite. Denn ob du einmal vor Gottes Thron stehen wirst, das hängt davon ab, wo du jetzt heute stehst. Ob du heute auf der Seite von Jesus stehst. Jeder Mensch hat die Chance, vor den Thron Gottes zu kommen. Du auch. Nämlich, wenn du dich bekehrst und dir deine Sünde von Gott vergeben lässt. Dann kommst du auch in den Himmel. Der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Und ich möchte dich fragen, bist du darauf vorbereitet, in den Himmel zu kommen? Bist du vorbereitet, deinen Platz vor Gott einzunehmen? Bist du bereit, vor Gottes Thron zu erscheinen? Wenn du diesen Zielpunkt, den Thron Gottes, wenn du den verfehlst, da hast du dein ganzes Leben verfehlt. Und deshalb frage ich dich, willst du oder willst du in die Hölle wie die anderen? Die anderen, die Gott als altmodisch abgeschafft haben und die den jeweiligen Modegöttern nachgefolgt sind, die sind nicht mit bei Gott. Die werden gerichtet. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden geöffnet. Ich passte auf wegen der großen Reden, die das Horn redete, und da sah ich, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Das ist die Hauptbotschaft von Daniel Kapitel 7. Die Aufhebung der Weltreiche durch Gott. Gott bestimmt, wie lange jedes Reich und jeder Staat Bestand hat. Und jeder muss verschwinden, wenn seine Zeit auf Gottes Uhr abgelaufen ist. Und am Schluss, da gibt es nur noch ein einziges Reich, das Reich von Jesus. Vers 13. Ich sah in dieser Vision, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn. Und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Eins steht also fest, und das ist der Thron Gottes. Und die Throne von denen, die das große Maul haben und die einen Horn auf Gott haben, die wackeln. Freunde, wir wollen uns auf die Seite von dem stellen, dessen Thron unumstößlich und dessen Reich unvergänglich ist. Auf die Seite von Jesus, dem Menschensohn, dem Sohn der Maria und dem Sohn Gottes. Als Jesus als ein Menschensohn, als ein Menschenkind hier auf dieser Erde gelebt hat, da haben ihn die meisten verachtet. Und seit er aufgestiegen ist nach der Auferstehung, da wird er von den meisten Menschen wieder nicht beachtet. Aber er sagt es uns in seinem Wort, mit den Worten des Propheten Daniel und mit seinen eigenen, dass er wiederkommen wird auf den Wolken des Himmels und dass alle ihn dann sehen müssen, auch die, die ihn verachtet haben. Am Schluss der Weltgeschichte, da gibt es nur noch ein einziges Reich. Das ist das Reich von Jesus Christus. Und am Schluss der Geschichte deines Lebens, da gibt es nur noch eine einzige Frage. Alle anderen Fragen, die dir so viel Sorgen machen, die sind dann, wenn es ums Letzte geht, vollkommen nebensächlich geworden. Es geht am Schluss um eine einzige Frage, nämlich, hast du zu diesem Reich gehört? Leute, es lohnt sich, für das Reich Gottes zu leben. Lasst uns jetzt beten.
Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du das Ziel unseres Lebens bist und dass du willst, dass wir alle, die wir hier sind, bei dir ankommen, um mit dir zu feiern in Ewigkeit und deine Herrlichkeit zu sehen, die du hast beim Vater. Herr Jesus, uns ein Problem was uns trennt von dir. Unsere eigene Schuld. Aber Jesus, wir danken dir, dass du diese Schuld am Kreuz getragen hast und dass dein Blut vergossen hast, und wir Frieden haben mit dir und mit dem Vater. Wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist zu Weihnachten, um uns dieses Angebot zu machen, dass wir unsere Schuld loswerden bei dir und dass du unser Ziel werden kannst und dass wir bei dir ankommen in Ewigkeit. Amen.